Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horvath Talk. Alternativlos, radikal, extrem erfolgreich. Im heutigen Podcast geht es um die Transformation einer Traditionsbank zu einem innovativen Anbieter, der Kundenbedürfnisse besser als die Tech-Konkurrenz bedient. Nicht weniger als einen kompletten Kulturwandel hat die Sparkasse Bremen für dieses Ziel erfolgreich vollzogen. Was dazu notwendig und vor allem erfolgsentscheidend war, darüber tauschen sich jetzt Pranjal Kothari, Chief Digital Officer der Sparkasse Bremen, und der Horvath Banking-Experte Moritz Meyer aus. Ehrlich, ungeschönt und kurzweilig. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo Pranjal.
Hallo Moritz.
Pranjal, du bist als Chief Digital Officer, als einer der ersten in der Sparkassenfinanzgruppe in einer solchen Funktion berufen worden. Das ist aber nicht das erste, wo ihr in Bremen einmalig seid. Die Sparkasse Bremen hat in den letzten Jahren einiges verändert. Ja, ihr habt euch von eurem traditionellen Hauptsitz abgewandt, seid in den Campus gezogen, wo wir gerade hier sitzen, einem neuartigen Bürokonzept. Ihr seid agil geworden, ihr habt alle Führungsebenen gestrichen und ihr wollt bis 2024 alle Prozesse weitestgehend digitalisieren. Erzähl doch mal, was euch dazu bewegt hat, euch so umfassend zu transformieren.
Wir haben angefangen, das war vor meiner Zeit, ungefähr vor 6 Jahren, diese Frage zu stellen. Was ist die Zukunft der Finanzbranche? Was ist die Zukunft einer Sparkasse? Und die Antwort war damals zutiefst beunruhigend. Wir haben gesagt, die Welt dreht sich immer schneller. Es gibt jeden Tag, jede Woche ungefähr neue Geschäftsmodelle auf dem Markt, die uns Wettbewerb machen. Das sind die 1100 mittlerweile sogenannte Fintechs, Proptechs, Insurtechs in Deutschland. Aber auch immer mehr zunehmend die Big Techs, Google, Amazon, Apple. Wir hatten zu dem Zeitpunkt keine Antworten für das, was uns oder wir geglaubt haben, uns begegnen würde. Wir sind daraufhin in einem tiefen Prozess in uns reingegangen. Das war auch der Grund, warum ich hier bin, wo wir gesagt haben, wir müssen viel stärker back to the roots. Das heißt, wer sind wir als Sparkasse? Was ist unsere DNA? Und wie können wir diese DNA modern interpretieren? Und das war eben der Grundgedanke, der treibende Gedanke, das uns zu den ganzen Veränderungen geführt hat. Grundstein war, wir sind als Sparkasse in der Vergangenheit erfolgreich gewesen, weil wir sehr nah an unseren Kunden sind, weil wir lokal präsent sind, weil unsere Kunden uns vertrauen. Und das sind Themen, die uns nicht mal die Big Techs nachmachen können. Wenn wir versuchen würden, mit Apple auf die Wettbewerbsvorteile von Apple zu konkurrieren, dann haben wir keine Chance, ebenso Google oder ebenso der kleine 2-Personen-Fintech. Sondern wir müssen unsere Stärken nutzen, um eine Nische für uns zu schaffen, ein Geschäftsfeld für uns zu schaffen, wo sonst keiner rein kann. Genau.
Dabei sollte die Sparkasse ja vor allem ihren USP als starker regionaler Partner nicht verlieren, und jedoch muss aber die Interaktion mit dem Kunden nicht nur in der Filiale stattfinden. Ja, vielmehr wollen und müssen auch Kundinnen und Kunden auf den Kanälen bedient werden, auf denen sie das wünschen. Ja, Kundinnen und Kunden möchten nicht nur für eine Unterschrift oder wollen vor allem auch gar nicht für eine Unterschrift in die Filiale fahren, erwarten auch entsprechendes digitales Angebot. Wie adressiert denn die Sparkasse Bremen diese Herausforderung?
Wahrscheinlich noch extremer als das Thema Unterschriften ist das Thema Bargeld. Ist politisch natürlich immer schwierig, aber unsere Zahlen sagen uns, bereits heute wird 60% der Transaktionsvolumen online und 40% über Bargeld gemacht. Und selbst da, von den 40% sind 98% gehen über die Automaten und nur 2% über die Theke quasi, in Anführungszeichen über die AKTs. Heißt, für ungefähr 1% der Transaktionen, 1% der Kunden ungefähr, halten wir eine sehr, sehr teure Infrastruktur zur Verfügung, die dann alle Kunden mitbezahlen. Das ist diesen Kunden gegenüber nicht fair. Selbstverständlich sind wir als Sparkasse für alle Kunden da. Heißt aber auch nicht nur für die eher analog orientierten Kunden, sondern auch für die Kunden, die digital orientiert sind. Und wir versuchen durch unsere neue Strategie eben dieser Brücke zu schlagen, wo wir sagen, wir sind für alle Kunden da. Wir sind auf dem Kanal zu dem Zeitpunkt, zu den Themen für unsere Kunden da, wo der Kunde uns braucht. Das setzt immer voraus, der Kunde hat die Zahlungsbereitschaft, auch um diese Kanäle zu unterstützen.
Ihr habt ja in den letzten Jahren einige neue Lösungen und Produkte als Sparkasse Bremen entwickelt. Hast du da einige Beispiele für uns, die genau diese Herausforderung, die du eben angesprochen hast, adressieren?
Ich habe viele. Ich könnte vielleicht Smarvesto als Beispiel nennen.
Gerne.
Smarvesto ist ein Robo-Advisor. Worauf wir stolz sind, ist, dass wir performancemäßig, selbstverständlich je nachdem, welchen Portfolio und welchen Zeitraum, aber wir sind in jedem der letzten 3 Jahre die top-performende Robo in Deutschland gewesen. Ein Jahr ist relativ einfach zu schaffen, da muss man nur Glück haben. 3 Jahre nacheinander in jedem Jahr ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Warum schaffen wir es? Die App ist relativ einfach, die ist nicht sophisticated, weil wir haben den Wert auf den Algorithmus dahinter gelegt. Das heißt, wir glauben, wenn wir basiert auf dem Algorithmus Performance liefern, das ist das Beste, was wir unseren Kunden antun können. Und unsere Kunden honorieren das auch. Wir sind in Bremen sehr, sehr, sehr stark gewachsen. Und das bringt mich so auch zu einem Punkt, wo wir nicht so gut sind, nämlich das Skalieren. Was wir bisher noch nicht geschafft haben, ist das Problem oder Probleme, die wir für unsere Kunden in Bremen gelöst haben, auch erfolgreich gelöst haben, deutschlandweit zu skalieren. Weil grundsätzlich die Kundenbedürfnisse in Bremen sind wahrscheinlich nicht anders als in Leipzig oder Erfurt oder wo auch immer. Wir haben da einfach, da wir so lokal stark sind, haben wir eben diese Skalierungsschritt nicht gemacht. Und das ist etwas, was wir uns für die nächsten Monate dann vornehmen.
Mit Smarvesto bewegt ihr euch ja recht stark auch im Fintech-Bereich. Ja, und ein Fintech werdet ihr als Sparkasse Bremen wahrscheinlich nicht mehr. Dafür seid ihr mit fast 200 Jahren schon etwas zu alt. Alle Banken müssen auf kurz oder lang letztlich Tech-Unternehmen werden. Die besten Tech-Unternehmen sind führend, weil sie Daten sammeln und aus den Daten entsprechende Schlüsse ziehen, um den Kunden zielgerichtete Mehrwerte zu schaffen. Banken waren ja schon immer auch in der Vergangenheit informationsverarbeitende Unternehmen und Banken müssen letztlich ja nur diese Daten besser verarbeiten und verwerten. Und Digitalisierung macht ja genau das möglich. Ja, und Fintechs sind ja Benchmark, was Kundenzufriedenheit und Nutzerfreundlichkeit angeht. Wie möchtet ihr als Sparkasse Bremen auf diese Kundenbedürfnisse reagieren, gerade mit Fokus auf Customer Experience?
Ich würde vielleicht die Grundprämisse widersprechen wollen, dass wir kein Fintech mehr werden. Was ist ein Fintech? Das ist einfach die Kurzform für Finanztechnologieunternehmen. Die Banken werden immer mehr zu Technologieunternehmen und Finanzunternehmen waren sie schon immer. Insofern, was fehlt uns? Was sonst ein Fintech auszeichnet, ist sehr, sehr starker Fokus auf Kundennutzen. Sonst haben sie gar keine Überlebenschance und eine ganz andere Schnelligkeit. Und bei beiden versuchen wir besser zu werden. Die Sparkasse als Gesamtunternehmen wird wahrscheinlich diese Geschwindigkeit nie erreichen, ist wahrscheinlich auch nicht notwendig oder nicht mal sinnvoll, weil das Kerngeschäft muss jeden Tag laufen. Wenn der Kunde in der Früh aufwacht und irgendwas online in Online-Banking erledigen will, muss das Ding laufen. Da kann ich nicht sagen, wir sind agil unterwegs, Fehler passiert, korrigieren wir. Für das, wo wir neue Sachen bauen, Innovationsthemen, da trauen wir uns zu, mit jedem Fintech geschwindigkeitsmäßig mitzuhalten. Beispiel zu geben, wir haben auch unsere eigene PSD2-Schnittstelle und darauf basiert haben wir vor 1,5-2 Jahren eine, in Deutschland erste übrigens, mittlerweile gibt es andere, die das machen. Wir waren die ersten in Deutschland, die auf PSD2 datenbasiert, also multibankfähig, alle Bankkonten Transaktionen analysieren und daraus eine Finanzierungssumme zu rechnen, die wir bereit wären, für den Kunden zu finanzieren. Das MVP dafür haben wir innerhalb von 5 Wochen live gestellt. Das kann kein Fintech. Ein paar vielleicht, aber da wir in die Grundtechnologie auch investiert haben, war der Gesamtzeitraum deutlich schneller als bei den meisten Fintechs auch. Kundenfokus, da können wir sehr, sehr viel lernen. Probleme für Kunden lösen, da können wir auch sehr viel lernen. Da haben wir einen Nachteil und einen Vorteil. Nachteil ist, wir sind Generalist. Das heißt, wir lösen so viele Probleme für unsere Kunden, dass wir eben diesen scharfen Fokus, den Fintech haben muss, um überhaupt überlebensfähig zu sein, nicht automatisch haben. Der Vorteil ist, wir haben 300.000 bis 400.000 Kunden in Bremen. Das hat kein Fintech. Das heißt, wenn es um echte Kunden mit echtem Geschäft und echten Bedürfnissen geht, haben wir einen Vorteil. Und eben dieser Mischung aus Vorteil und Nachteil müssen wir nutzen. Übrigens, sehr oft machen wir es auch gemeinsam in Kooperation mit anderen Fintechs, um Themen für unsere Kunden richtig zu lösen.
Passend zum Thema Tech-Unternehmen. Ihr wollt bis 2024 eine digitale Sparkasse werden. Was können sich unsere Hörerinnen und Hörer darunter denn vorstellen?
Wir sind mit der Vision gestartet, dass bis dahin jeder unserer Prozesse in der Basisversion durchautomatisiert laufen soll. Warum das? Wir haben gemerkt, wir haben in den letzten 3 bis 4 Jahren sehr stark investiert auf der Innovationsseite. Der große Teil des Geschäfts und damit auch der große Teil des Value-Addits für unsere Kunden haben wir weiterhin im Kernbankgeschäft. Und da sind wir in der Vergangenheit sehr stark auf die Regulatorik, sehr stark auf die IT-Prozesse fokussiert gewesen. Und da wollen wir jetzt den nächsten Schritt schaffen, wo wir sagen, die Prozesse grundsätzlich aus Kundensicht denken, die Prozessteile, die nicht notwendig sind, gerne abschaffen, die nicht abzuschaffen sind, automatisieren. Warum? Damit wir deutlich mehr Zeit für unsere Kunden haben. Klassisches Beispiel, Kunde kommt in die Filiale rein, Kunde und Berater sitzen eine Stunde zusammen, 30 Minuten von der Stunde werden irgendwelche Zahlen ins System eingetippt. Und das ist natürlich für den Kunden verlorene Zeit, für den Berater auch. In dieser Zeit hätte der Berater entweder einen zweiten Kunden bedienen können oder natürlich diesen Kunden deutlich besser verstehen, seine Probleme deutlich besser im Griff kriegen, die richtige Lösung finden. Und eben darauf zielt es, dass wir die sehr, sehr, sehr guten Mitarbeitenden, die wir haben, wir sind begeistert von der Qualität, vor allem die Beratungsqualität unserer Mitarbeitenden. Warum sollen wir eben diese Qualität, die sonst übrigens keiner hat, verwässern mit anderen Themen, die aus Kundensicht nicht wertstiftend sind? Eben diese Admin-Tätigkeiten wegzuautomatisieren und dadurch viel mehr Zeit für die Beratung zu schaffen.
Ja, das ist allein schon ein sehr ambitioniertes Projekt. Aber darüber hinaus habt ihr euch ja auch in den letzten Jahren organisatorisch von Grund auf umgekrempelt. Wie zu Beginn eben schon kurz erwähnt, lass uns da gerne noch mal kurz drauf eingehen. Es gibt bis auf den Vorstand, der ja rein regulatorisch für eine Sparkasse existieren muss, keine weiteren Führungsebenen mehr. Ihr habt hier am Campus keine festen Arbeitsplätze mehr. Ihr habt auch keine Krawatten mehr, zumindest hier am Campus. Und warum habt ihr das gemacht und wie trefft ihr ohne Führungsebenen Entscheidungen?
Hier haben wir versucht, zwischen einer komplizierten und einer komplexen Welt zu entscheiden. Eine komplizierte Welt ist eine, wo sehr, sehr viele bewegende Teile sind, aber wo die Interaktionen auch vielfältig sind, aber im Prinzip alles vorhersagbar ist. Da braucht man Menschen, die einen Überblick haben, da braucht man Menschen, die Erfahrungswerte haben, die basiert auf Algorithmen oder Daumenregeln Sachen schnell erledigen können, die auch eine Orientierung anbieten können. In einer komplexen Welt ist es so, es gibt viele Unbekannten und sogar unbekannte Unbekannten. Das heißt, und was dazu kommt, ist, dass die Geschwindigkeit der Veränderungen, die nimmt potenziell zu. Da gibt es das berühmte Beispiel des Zeitraums, den eine Technologie braucht, um 100 Millionen Nutzer zu erreichen. Beim Telefon waren es 75 Jahre, beim Internet waren es, ich glaube, 7 Jahre, bei Instagram waren es 2 Jahre und jetzt mit ChatGPT waren es nur 2 Monate. Das heißt, die Veränderungen werden nicht nur vielfältiger, sondern auch viel schneller. Wenn die Veränderungen viel schneller werden in einer komplexen Welt, das heißt, du kannst auch nicht vorhersehen, wohin die Veränderungen gehen, dann müssen die Entscheidungswege auch entsprechend schneller sein, muss auch entsprechend bereit sein, mit Chaos umzugehen. Und das war der haupttreibende Grund, wo wir gesagt haben, in unseren alten Hierarchie-Silos dauern die Entscheidungen viel zu lange, erstens. Zweitens sind die Entscheidungen sehr weit weg von der Kundeninteraktion getroffen. In so einer klassischen alten Hierarchiestruktur, wir hatten die 2 Vertriebsbereiche, Privatkunden und Firmenkunden und einen großen Stabsbereich. Und das war so, die Menschen, die mit Kunden reden und demzufolge auch die beste Möglichkeit haben, Kundenprobleme zu verstehen, haben gar keine Entscheidungen getroffen, also keine wesentlichen mindestens. Das sind typischerweise die Filialkollegen. Die Menschen, die Entscheidungen getroffen haben, saßen entweder im Vorstand oder als Direktoren in den Stabsbereichen gerne auf der zweiten, nicht nur zweiten, sondern dritten und vierten Ebene. Das waren die klassischen Personal-, Orga-, Controlling-Funktionen. Und das sind alle Menschen, die entweder seit vielen Jahren oder in manchen Fällen nie im Leben Kunden gesehen haben. Ja, wir haben gesagt, einfach logisch, das kann gar nicht funktionieren. Also, wo sich die Kundenbedürfnisse schnell ändern, musst du in der Lage sein, genau diese Kundenbedürfnisse schnell aufzuspüren und da die richtige Lösung auch schnell zu finden. Und deshalb haben wir entschieden, zu einem hierarchielosen Modell zu gehen. Übrigens, was sich im Nachhinein feststellt, das war einer der Ziele, aber mittlerweile viel, viel wichtiger geworden. Wer wird normalerweise eine Führungskraft? Das sind meistens, es gibt Ausnahmen, aber meistens sind das die überdurchschnittlichen Performer. Das sind die Menschen, die getrieben sind. Das sind Menschen, die Sachen gut umsetzen. Das sind Menschen, die anderen Menschen überzeugen können. Das sind Menschen, die komplexe Sachverhalte verstehen können. Also wir nehmen unsere besten Menschen. Eine typische Führungskraft hat so je nach Org-Struktur zwischen 50 und 60, 70% ihrer Zeit, Admin-Aufgaben zu verbringen. Ja, also Entscheidungen hoch und runter schieben in die Hierarchie, in den Silos, Urlaubsplanung, was auch immer. Und wir haben gesagt, warum sollten wir für unsere besten Menschen 60% ihrer Zeit irgendwo einfach wegschmeißen mit Admin-Aufgaben, die auch anderen können. Und das war um den Bogen wieder zum Anfang zu spannen, auch einer der Treiber unserer Innovationswelle, wo eben Menschen, die jetzt viel mehr Zeit haben, weil sie eben die Admin-Aufgaben losgeworden sind, ganz anders in die Innovationsthemen einsteigen.
Ja, sehr beeindruckend. Was erreicht wird, ist ja, dass vor allem auch von jedem Mitarbeitenden die Stimme hörbar wird. Ja, und auch vor allem, wenn er oder sie ein Argument hat, das entsprechend auch Gewicht hat. Ja, das eröffnet vor allem ja auch neue Perspektiven aus unterschiedlichen Bereichen, die im Zweifel vorher gar nicht so betrachtet wurden, auf Basis dessen, was du eben angesprochen hast. Hast du ein Beispiel für unsere Zuhörenden, wo die NWO schon in den letzten Jahren wirklich erfolgreich war, wo du sagen würdest, das hättet ihr so ohne NWO gar nicht erreichen können?
200 Jahre Historie gehen nicht natürlich über Nacht weg. Das heißt, die Kultur zu ändern, dauert viel länger. Wir sind, ich hätte gesagt, ungefähr bei 50% dessen, was wir als Mindestergebnis erreichen wollten. Also wir sind seit 3 Jahren in diesem Modell unterwegs. Es werden mindestens 2 bis 3 Jahre dauern, bis wir unser, ich sag mal, Mindestziel erreicht haben. Aber Change ist nie zu Ende und da werden wir auch weitermachen.
Wie ist denn heute das Feedback eurer Mitarbeitenden dazu?
Toll! Also wir führen auch alle 3 Monate eine Befragung, beziehungsweise 3 Kurzbefragungen im Jahr und eine detaillierte der Befragung. Das ist die typische Jahresmitarbeiterinnenbefragung. Und in dieser Kurzbefragung haben wir immer als Fokus eben die Netzwerkorganisationsthemen. Wir hatten selbstverständlich, als wir das Modell eingeführt haben, eine große Delle gehabt bei den Zufriedenheitswerten. Klar, da war auch viel Angst dabei, da war viel Neues dabei. Viele Menschen mussten das, was sie die letzten 10, 20, 30 Jahre gemacht haben, komplett neu lernen. Mittlerweile sind wir auf einem guten Weg. Wir haben weiterhin viele, viele Herausforderungen. Aber bei der letzten Befragung hatten wir 2/3 der Mitarbeitenden, die sagen, das Modell funktioniert. Und ungefähr 10%, die total unzufrieden waren, beziehungsweise noch nicht so weit sind. Und das war ein toller Wert. Das war in der letzten Befragung sogar ein bisschen positiver, als wir es selber erwartet hatten. Könnte ein statistischer Effekt sein oder dass die Menschen nach Corona jetzt wieder sich persönlich treffen und das Modell lebt natürlich von persönlichen Interaktionen. Das heißt, da die Menschen jetzt wieder da sind und die Interaktion nicht über Video stattfindet, sondern persönlich, dass es auch einen Schub gegeben hat.
Jetzt fragen sich vermutlich viele der Zuhörenden, passt das denn eigentlich noch so in die aktuelle wirtschaftliche und vor allem auch politische Lage? Ja, wir haben ja nach wie vor weiterhin gewisse Leitplanken, auch in der NWO. Ja, das heißt, wir entscheiden im Sinne der Sparkasse und wir müssen natürlich letztlich auch die Vorgaben durch den Regulator berücksichtigen. Aber in so Zeiten wie aktuell, wie wir sie vorfinden, die geprägt sind von Unsicherheit und Veränderung, tendiert man da nicht doch eher zu so einer zentralen Führung und läuft man da nicht Gefahr, mit einer Netzwerkorganisation Probleme zu vergrößern teilweise?
Das würde ich genau umgekehrt sehen. Was wir merken ist, die Netzwerkorganisation macht sehr viele Probleme transparent. Die schafft die Probleme nicht, aber die Probleme existierten meistens schon seit Jahren oder Jahrzehnten manchmal und die werden viel transparenter, weil eben es auch in unserer alten Kultur nicht einfach war, Fehler zuzugeben, wurden sie über die mehrere, alles, was nicht funktioniert hat, wurde über die mehrere Hierarchiestufen irgendwie abgemildert, schöner geredet, teilweise auch einfach versteckt. Und jetzt haben wir ein brutales Feedback, wo wir jeden Tag sehen, was nicht funktioniert. Das gibt uns aber die Chance, das auch besser zu machen. In Zeiten der Unsicherheit, da bin ich voll bei dir, aber das Modell basiert sehr, sehr stark auf Fähigkeiten, auf Kompetenz. Und es gibt Menschen, hoffentlich auch der Vorstand darunter, die eben diese Fähigkeit haben, in schwierigen Zeiten, in komplexen Zeiten, Menschen A, strategisch einen Weg zu zeigen, B, aber auch menschlich in die Hand zu nehmen, sagen, das kriegen wir gemeinsam hin. Wenn ihr Probleme habt, gehen wir gemeinsam rein und versuchen, die zu lösen.
Ja, in Projekten ist ja vor allem auch gute Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg. Wenn die Mitarbeitenden von Anfang an mitgenommen werden, ja, dann sind Projekte besonders erfolgreich. Das stellen wir auch in unserem Beratungsalltag immer wieder fest. Wie habt ihr bei der Sparkasse die Mitarbeitenden bei dieser Reise mitgenommen? Was waren da eure Hebel?
Wir haben sehr, sehr, sehr viel Zeit investiert. Ich sage immer halb im Witz gemeint, da wir alle Entscheidungen jetzt in die Teams delegiert haben, habe ich Zeit für solche Themen. Ich muss jetzt gar nicht selber arbeiten. Im Ernst, aber das war tatsächlich oder ist immer noch jeden Tag viel kommunizieren. Es gibt jeden Tag Situationen, die unschön sind, weil eben sowas muss gelernt sein. Das kommt nicht über Nacht. Wir sagen intern, wir sind aktuell im Teenage-Alter. Was heißt das? Viele von uns haben die Unabhängigkeit bereits gewonnen, aber noch nicht schätzen gelernt. Wir haben noch nicht die Erfahrungswerte, wie man mit dieser Freiheit umgeht und finden die Eltern einfach doof. Und damit müssen wir einfach, es ist eine Frage von vor ein paar Jahren, die wir brauchen, um einfach erwachsen zu werden. Es ist ein schmerzhafter Prozess, wie jeder von uns aus dem eigenen Teenageralter kennt, vor allem für die Eltern, aber da müssen wir durch.
Ja, jetzt wissen wir ja beide, die Transformation ist noch lange nicht abgeschlossen, ja, denn so eine Organisation muss ja dementsprechend auch erstmal noch reifen, wie du eben angesprochen hast. Was sind denn eure nächsten Schritte jetzt auch der Transformation und vor allem der gesamthaften Transformation der Sparkasse Bremen?
Auf der kulturellen Unternehmensseite ist es das, was wir bereits auf dem Weg geleitet haben, wirklich konsequent weiterhin weiterzuentwickeln. Wir sind lange nicht am Ende, werden wir die nächsten Jahre nicht sein, aber jedes Mal bewusst, wenn irgendwas passiert, was nicht geplant war oder angedacht war, eben diesen Schritt zurückzumachen, sagen, Fehler passieren, das ist sogar positiv, solange wir daraus lernen und nicht versuchen, jedes Mal einzuschalten. Weil die Menschen brauchen auch diese Fehlerkultur, womit sie Fehler machen dürfen, daraus lernen dürfen, um das nächste Mal besser entscheiden zu können. Wir werden auf der geschäftlichen Seite weiterhin sehr, sehr viele Verwerfungen am Markt sehen. Alles, was die Energiekrise, die Lieferkettenproblematik uns beschert hat, wird uns die nächsten 2-3 Jahren wirklich hart treffen. Das glauben wir einfach. Ist am Markt das nicht so extrem, vor allem bei den Banken. Die haben letztes Jahr fast alle keine nennenswerte Vorsorgereserven gebildet. Wir glauben, das wird kommen. Und wenn das kommt, ist die Frage, wie geht eine Organisation damit um? Wir glauben, deshalb ist es Teil unseres Modells, dass eine Organisation, die schneller, flexibler damit umgehen kann, hat deutlich bessere Chancen als eine Organisation, die erst dann anfängt, Probleme zu lösen.
Das heißt, aus deiner Sicht seid ihr für diese kommende Transformation schon sehr gut aufgestellt und wartet jetzt sozusagen, bis ihr erwachsen werdet?
Wir warten nicht, wir arbeiten natürlich jeden Tag hart dran. Das ist etwas, was sehr, sehr stark unterstützt werden muss. Wir merken auch, wenn wir glauben, ein Bereich funktioniert jetzt gut und den Fokus woanders legen, dann fängt es genau dort wieder an, dass der Change langsamer wird. Und parallel, ob wir mit unserer Vorgehensweise erfolgreich sind, wird uns die Zukunft zeigen. Wir wissen auf jeden Fall, unser alter Weg war der falsche. Damit wären wir nicht erfolgreich gewesen. Ob der neue Weg der richtige ist, weiß keiner von uns. Vor allem aber haben wir versucht, uns selber die Flexibilität zu geben, dass wenn wir merken, dass der Weg entweder teilweise oder voll nicht der richtige ist, eben durch diese Flexibilität können wir den Weg relativ schnell anpassen.
Wir nähern uns dem Ende, lieber Brandschar. Lass mich nochmal kurz gerne zusammenfassen. Ja, Digitalisierung macht auch vor Sparkassen keinen Halt. Ja, Transformation ist die einzige Chance, langfristig auch relevant zu bleiben und vor allem für den Kunden relevant zu bleiben. Ja, und ihr als Sparkasse Bremen seid vor allem mit dem Projekt Digitale Sparkasse ein Vorreiter in der Sparkassenfinanzgruppe. Ihr in der Sparkasse seid eine Plattformbank und Teil eines lebenden Ökosystems, das nicht nur nach außen, sondern auch nach innen entsprechend lebt. Und Agilität ist kein Selbstzweck, sondern letztlich auch Enabler von der Digitalisierung. Hast du da noch was hinzuzufügen, Brandschall?
Nur eins, das Persönliche, und zwar, das macht jeden Tag Spaß. Wir sehen, wie viel Wert wir für unsere Kunden schaffen, wie dankbar Kunden sind, wenn wir was Gutes schaffen. Wir sehen auch, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeitenden, aufblühen. Nicht jeder, so weit sind wir noch nicht, aber viele, viele einfach aufblühen. Und das ist einer der Ziele gewesen, dass wir das Beste, was in jedem von uns steckt, versuchen herauszubringen, sodass jeder von uns das macht, was ich gerne mache, was ich gut mache und damit auch eine erfüllende Tätigkeit, sodass eben dieser Begriff Work-Life-Balance gar keine Bedeutung mehr hat, sondern jeder von uns liebt, was wir machen, jeder von uns bringt das Beste für die Sparkasse ein, vor allem für unsere Kunden ein.
Danke für die Ergänzung. Brandschall, ich danke dir für den Austausch.
Moritz, danke dir für den Austausch. Waren tolle Fragen.
Tschüss und bis bald.
Bis dann.
Das waren ungewohnt ehrliche und detaillierte Einblicke eines Vorstandes in eine radikale Unternehmenstransformation, die Effizienz und Innovationen bringt und ein völlig neues Modell von Führung und Zusammenarbeit voraussetzt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Horvath Talk.